Ja, ich grüße euch auch zur Predigt heute am Ostersonntag. Und meine Predigt wird nicht so ganz fokussiert auf das Thema Ostersonntag sein, weil ich gerne weiter im Johannesevangelium predigen möchte. Aber es wird so einige Bezüge dazu geben. Ich habe vor einigen Monaten über Johannes 1, die Verse 1 bis 5 gepredigt. Und ich würde heute gerne dort weitermachen. Im 5. Vers in Johannes 1, Vers 5 hatten wir das letzte Mal gelesen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen oder auch, anders übersetzt, nicht bezwungen. Und dieser Vers erfasst sehr in knapper und so einer verdichteten Form zusammen, was die Hauptbotschaft des Johannesevangeliums ist. Nämlich, die Welt ohne Gott ist und bleibt Finsternis. Aber der Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt als das rettende Licht aus der Ewigkeit des Vaters in unsere Welt, in unseren Raum, in unsere Zeit und stellt sich diesem Kampf gegen die Finsternis. Und das Großartige, was wir auch heute feiern, ist, dass er den Sieg erlangt. Er behält den Sieg und geht siegreich hervor. Und dieser Vers, er zeichnet eigentlich so schemenhaft die ganze Heilsgeschichte von der Geburt Jesu bis zur Wiederkunft vor. So soll es laufen. Lasst uns jetzt den Abschnitt lesen von Johannes Kapitel 1 ab Vers 6 bis Vers 13 einschließlich. 6 bis 13. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Bis hierhin. Ich habe den ersten Abschnitt der Predigt so beschrieben: Gott sendet Johannes den Täufer als Zeugnis des ewigen Lichts. Wenn wir so in Vers 6 schauen, da sehen wir, dass der Vater im Himmel, bevor er seinen Sohn auf diese Erde schickt, einen Vorläufer sendet. Bevor also der Sohn Gottes leibhaftig die Weltbühne betritt, schickt er Johannes. Gemeint ist nicht der Evangelist Johannes, sondern Johannes der Täufer. Und der Einschub, den wir hier in Vers 6 finden, in der Mitte, der ist ganz wichtig. Da heißt es, von Gott gesandt. Johannes, der Täufer, war also kein selbsternannter Prophet, sondern Möchtegern-Prophet, sondern ein von Gott berufener und bevollmächtigter Bote Gottes. Und mit dem Erscheinen des Johannes endet eine Epoche. 400 Jahre hatte Gott nach Maleachi nicht mehr zum Volk gesprochen. Zu seinem Bundesvolk. Er hatte geschwiegen. Aber jetzt setzt das Wort Gottes wieder ein. Gott verwendet dieses gesprochene Wort, um sein Licht in den Herzen der Sündern aufgehen zu lassen. Und dieses Licht lässt er durch die Worte der Propheten übermitteln. Und Johannes steht in einer langen Reihe von Propheten, die vor ihm, in den Jahrhunderten vor ihm, von Gott gesandt worden waren zu Menschen. Ihre Aufgabe war es gewesen, Zeugnis vom Vater zu geben, Zeugnis vom Licht zu sein. Und Johannes ist der Letzte in dieser Reihe, der größte Bote. Er ist der direkte Vorläufer des Herrn Jesus. In Matthäus 11, Vers 1 sagt Jesus, Matthäus 11, Vers 11 sagt Jesus über Johannes: Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Er ist der Größte. Es gibt noch andere Stellen, die ich jetzt nicht aufführen werde, aber die auch bestätigen, dass er unter den Propheten des Alten Testaments der Größte ist. Und doch endet mit ihm eine Epoche und das fängt eine neue an. Im letzten Buch des Alten Testaments kündigt Gott selbst das Kommen des Johannes konkret an. Und zwar in Maleachi, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Hier heißt es am Anfang: Ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Nach dieser Prophetie, die wir gerade gelesen haben, sind 400 Jahre vergangen, bis sie sich wirklich erfüllt haben. Als eines Tages der Priester Zacharias im Tempel war und das Räucheropfer brachte, erscheint ihm der Engel des Herrn. Und er kündigt ihm die Geburt eines Sohnes an. Lasst uns diesen Abschnitt mal lesen aus Lukas Kapitel 1. Lukas 1, ab Vers 13. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt sein von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Wir sehen hier also die Aufgabe, die der Johannes haben sollte. Er wird groß sein vor dem Herrn, das bestätigt, was ich schon vorhin gesagt hatte. Er wird mit Heiligem Geist erfüllt sein von Mutterleib an. Ist aber auch etwas Neues. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Was ist seine Aufgabe? Er soll die Herzen der Väter zu den Kindern wenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten. Also um das Volk auf das Kommen des Herrn einzustimmen, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Damals war es üblich, dass ein Sohn nach seinem Vater oder irgendeinem Familienmitglied benannt wurde. Aber das war hier nicht der Fall bei Johannes. Der Engel des Herrn übermittelt diesen Namen, den Gott für dieses Kind vorherbestimmt hat, so wie es auch bei Jesus der Fall war. Er soll Johannes heißen. Und dieser Name ist nicht von ungefähr. Johannes, oder hebräisch Johanan, bedeutet: Gott ist gnädig. Oder: Gott hat sich erbarmt. Und wenn Gott selbst diesen Namen bestimmt, dann will er damit etwas sagen. Er gibt damit zu erkennen, dass er jetzt wieder gnädig sein möchte, nach dieser langen Zeit des Schweigens. Ein neues Zeitalter beginnt, ein Gnadenzeitalter des Herrn. Johannes ist also der letzte Prophet und er markiert aber auch eine neue Zeitenwende. Johannes hat die große Ehre, diese frohe Botschaft weitergeben zu dürfen. Er ist der große Bote, der das Kommen des großen Königs, des viel größeren Königs, ankündigt. Und in Vers 7, wenn wir weitergehen, sehen wir, was die Aufgabe des Johannes sein wird, welche Art des Dienstes er ausführen wird. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Johannes sollte Zeugnis geben, aber er ist nicht selbst das Licht. Das Licht ist der, den er ankündigt, der Herr Jesus Christus. Johannes wurde also vorherbestimmt, ein Leben im Dienst zu leben. Er sollte nicht für seine eigenen Interessen, seine eigenen Vorstellungen leben, um sich selbst zu verwirklichen, sondern sein Leben war vorgezeichnet als ein einziger Dienst vom Leben, von der Geburt bis zu seinem Tod. Und hier steht, er kam zum Zeugnis und das Ziel ist, damit alle durch ihn glaubten. Und der Evangelist Johannes, der das Buch geschrieben hat, er gibt das gleiche Ziel für das Evangelium vor. In Johannes 20, 31 lesen wir, diese aber sind geschrieben, diese ganzen Zeugnisse, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und Paulus formuliert es genauso. Da gibt es genügend Stellen dazu in Apostelgeschichte oder in Römer. Und das ganze Neue Testament findet eigentlich darin sein Ziel. Das ist die Aufgabe der Schrift, das Ziel, die Absicht. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist das Ziel aller Schriften. Dieser Begriff, das Wort Zeugnis und das Wort und das Verb dazu, Zeugen, ist ein Schlüsselwort im Johannesevangelium. Es ist ein Schlüsselwort, um dieses Evangelium verstehen zu können. Auf Griechisch lautet dieses Wort Zeugnis Martyria und das Verb Martyrio. Wir kennen dieses Wort, Märtyrer. Das ist jemand, der um des christlichen Glaubens willens Verfolgungen, schweres Leid, sogar den Tod auf sich nimmt. Und es ist schon ergreifend, wenn wir sehen, dass Johannes das wirklich in doppelter Hinsicht ausgelebt hat. Als Zeuge des Lichts, als Bote, als Vorläufer des Herrn Jesus, aber auch in seinem Tod war er ein Märtyrer. Und dieses Wort Zeugen und Zeugnis kommt sehr häufig vor. Und der Sinn des Zeugnisses ist nicht einfach nur zu reden, sondern dass der Glaube geweckt wird. Das gepredigte Wort ist das Mittel, das dieses Licht leuchten lässt. Und der Glaube ist die Tür, ja, die dieses Licht des Lebens, die Wahrheit hereinlässt. Und glauben kann ein Mensch nur dann, wenn er ein Zeugnis von diesem Licht bekommt. Denn er kann nicht von sich selbst aus glauben. Wir können nur einer Person oder einer Sache glauben, die von außen an uns herangetragen wird. Dann ist Glaube möglich. Und deswegen sendet der Vater Menschen, die diese Botschaft weitergeben. Und in dieser Botschaft erscheint Gott vor dem Menschen und stellt ihn vor eine Verantwortung, wie er mit dieser Botschaft umgeht. Ich komme auch zur ersten Anwendung heute. Unser Leben ist immer ein Zeugnis unserer Gesinnung. Entweder wir sind gute Lichter, so wie Johannes, die auf den Herrn, auf den Vater hinweisen und die das Evangelium strahlen lassen, oder wir sind trübe Lichter, vielleicht sogar irreführende Lichter, die mehr Verwirrung stiften, als dass sie nützlich sind. Da möge sich jeder selbst prüfen, ob wir auch so ein klares, helles Licht des Evangeliums von uns geben, wie Johannes. Im Vers 8 erfolgt eine Klarstellung, um eventuelle Missverständnisse ausschließen zu können. Da heißt es, nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Nochmal, Johannes war wirklich nur der Übermittler und wies auf den Gegenstand des Glaubens, auf Jesus Christus hin. Das war damals nicht allen klar. Johannes war auch von seiner Persönlichkeit und von seinem Aussehen wirklich eine markante Person. Ja, kaum zu übersehen. Mit einem Gewand aus Kamelhaar, mit so einem Ledergürtel. Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Vermutlich hatte er lange Haare. Er trank keinen Wein, also lebte wahrscheinlich wie ein Nazireer, ein Gottgeweihter. Wir würden heute vielleicht sagen, der sah schon ziemlich wild aus. So, ne? Er lebte in der Wüste. Er war jetzt nicht so, wie soll man es sagen? Also so ein Mann, der war nicht so geschniegelt. Also das war nicht so dieser Typ. Und auch seine Botschaft war, die hatte es in sich. Er wollte, dass die Menschen wachgerüttelt werden. Sein Auftreten und seine Person, die waren schon beeindruckend. Und Jesus sagte auch über ihn in Johannes 5, Vers 35, dass er eine brennende und eine scheinende Leuchte war. Und es gab viele, die, nachdem sie Johannes hatten predigen hören, meinten, ob das nicht vielleicht der Christus ist. Die Botschaft war gewaltig. Das hat wirklich die Menschen aufgerüttelt. Aber Johannes sagt ganz deutlich über sich selbst, Johannes antwortete allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also er wusste seinen Platz, seine Aufgabe, was sein Ziel ist und wies immer von sich weg auf Christus. Und auch Christus hatte sich nicht nehmen lassen, das nochmal klarzustellen. Und er sagt in Johannes 5, Vers 36, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, sagt Jesus Christus über sich selbst. Vermutlich waren diese Verse damals sehr notwendig, um einige uneinsichtige oder engstirnige Jünger und Fans von Johannes zurechtzuweisen. Einige neigten zu so einem Sektierertum und erhoben Johannes so groß. Er war ja auch ein großer Prophet, aber eben nicht der, für den sie ihn gerne gehalten hätten. Und es ist eine ganze Bewegung um Johannes den Täufer entstanden. Die existierte auch sogar noch weiter, nachdem Johannes geköpft wurde. Auch nach dem Tod Jesu gab es immer noch diese Bewegung um Johannes. Selbst 20 Jahre später, als Paulus nach Ephesus kam, wir lesen davon in Apostelgeschichte 18, 19, gab es dort immer noch Jünger des Johannes. Ja? Also diese Bewegung, die hatte diesen Johannes so hervorgehoben und lehnte auch das Zeugnis Jesu auch ab. So wie ein Engel des Herrn in der Bibel niemals zulässt, dass er angebetet wird oder dass ihm Ehre gebracht wird, weil er nur ein Gesandter ist, möchte auch Johannes nicht, dass er groß gemacht wird. Er weist immer auf Christus hin. Er möchte, dass die Menschen mit Christus persönlich bekannt gemacht werden. Und das führt mich zur nächsten Anwendung, die wir hier sehen. Diene du auch so, dass in deinem Dienst Gott verherrlicht wird und nicht, dass deine Person im Mittelpunkt steht. Der Johannes ist uns da ein großes Vorbild, dass er immer wieder uns zeigt, worauf es ankommt. Wie leicht passiert es bei uns, dass wir uns Ehre von Menschen geben lassen, die uns nicht zusteht. Dass wir vielleicht Dienste auch ausführen, um geehrt zu werden. Aber das war dem Johannes nicht wichtig. Er sah das Wesentliche. Er sah den Herrn Jesus. In Vers 9 lesen wir, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Dieser Vers ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihn zu übersetzen. Und dieser Vers wird auch Quäkertext genannt, wusste ich vorher auch nicht. Die Quäker glauben, dass jeder Mensch einen unmittelbaren Zugang zu Gott haben kann, direkt. Und dass etwas von Gott in jedem Menschen schon drin ist. Sie beziehen sich auf diesen Vers, wo es ja scheinbar heißt, dass das Licht jeden Menschen erleuchtet. Und die Quäker haben eine Lehre ausgebildet, die sagt, dass das innere Licht im Mittelpunkt stehen muss. Also die sprechen von einem inneren Licht, beziehen sich nur auf einen Vers und sind dann in so eine Irrlehre abgerutscht, weil sie eben nicht alle Verse des Evangeliums oder der Schrift beachten. Aber dieser Vers sagt nicht aus, dass Jesus Christus sich allen offenbart oder dass alle gerettet werden, so im Sinne der Allversöhnung, oder dass es irgendeine spezielle Erleuchtung geben muss. Dieser Vers sagt nur aus, dass Christus jedem Menschen, den er rettet, die Augen für seine Sünde öffnet, das drohende Gericht aufzeigt und ihn dann rettet, wenn er ihn annimmt. Mit erleuchtet ist also hier gemeint, dass jemand, der zur Erkenntnis Jesu, zur Erkenntnis Christi kommt, durch das Licht Gottes, durch das Evangelium erleuchtet worden ist. Den nächsten Abschnitt habe ich so überschrieben: Die Verlorenheit des Menschen und die Geburt aus Gott. Die Verlorenheit des Menschen und die Geburt aus Gott. Wir hatten ja schon im 5. Vers gelesen, diesen haben wir gesehen, da ist ein starker Kontrast von Licht und Finsternis. Und was lesen wir hier? Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es wird hier ein Gegensatz aufgedeckt. Die Welt und der Christus. Und die stehen nicht auf der gleichen Seite. Die stehen auf entgegengesetzten Polen. Was ist denn mit diesem Weltbegriff gemeint? Griechisch Kosmos. Wenn man sich so die verschiedenen Bibelstellen anschaut zu diesem Begriff, dann sieht man, dass gar nicht so oft die Schöpfung gemeint ist, also die geschaffene Welt, in der wir leben, sondern vielmehr die gottferne Welt, die Welt, in der Gott nicht da ist, die sündige Menschheit. Ja, mit Kosmos ist oft der Bereich der sündigen Menschen gemeint. Das von Satan regierte Reich, das Antigöttliche, das sich Gott und seinem Willen nicht beugt. Und da wird es auch uns klar, was Jesus meinte, als er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagte, in Johannes 8, Vers 23, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Es war eine klare Ansage, in aller Deutlichkeit. Ihr seid fern von Gott. Ich komme aus dem Himmel. Auch hier ist nicht die Schöpfung gemeint, sondern dieser Bereich der Sünde. Und obwohl Jesus Christus bei der Schöpfung mitgewirkt hat, er ist der Schöpfer, hat der Mensch, als er in diese Welt kam, seinen Schöpfer nicht erkannt. Das ist schon irgendwie verrückt. In Matthäus 16 lesen wir, dass Jesus den Jüngern eine Frage stellt. Matthäus 16, ab Vers 13. Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Interessante Frage, ne? Manchmal wollen wir es auch gerne wissen, ne? Was denken die Leute über mich? Und Jesus stellt diese Frage seinen Jüngern, weil die bekommen ja viel mit, was die Leute so untereinander sprechen. Es gibt ja viel Gerede. Sie sprachen, etliche halten dich für Johannes, den Täufer. Schon verrückt, oder? Das ist doch nicht die gleiche Person. Andere für Elia. Andere sagen, dass du Jeremia bist oder einen der Propheten. Also es war eine absolute Unwissenheit und Verblendung im Volk. Die konnten sich noch nicht mal darauf einigen, welchen Propheten er am ähnlichsten sieht oder was will er eigentlich sagen. Also die haben sich wahrscheinlich darüber gestritten, nein, das ist Jeremia, nein, das ist Elia, nein, das ist Johannes. So, ne? Und das ist seltsam, dass die wissen doch, müssen doch eigentlich wissen, Johannes sieht so aus und Jesus sieht so aus. Die wissen noch nicht mal genau, wer ist. Es war wirklich so, dass die Juden nicht wussten, wer vor ihnen stand. Und es lag nicht an Jesus oder an seiner schwachen Botschaft, denn die war gewaltig, sondern an ihrem verfinsterten, verblendeten Verstand. Die Sünde machte sie blind. Und um ihn zu erkennen, bedarf es des Glaubens, den der Herr schenkt. Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, sagt er zu den Schriftgelehrten, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und haben die Schriftgelehrten ihn angenommen? Die Profis, die Theologen? Haben sich doch jeden Tag mit dem Wort Gottes beschäftigt. Sie erforschen die Schriften und erkennen nicht ihren Herrn. Ist das nicht tragisch? Das wäre dasselbe, wie an einem Brunnen zu stehen und dann zu verdursten. Es gab da so einen Fall vor einiger Zeit. Da war jemand in der Wüste unterwegs, hatte nicht genug Wasser dabei und war auf der Suche nach Wasser und ist wirklich 200 Meter von einem Brunnen verdurstet. Der Sturm hat er nicht gesehen. Unfassbar, dieser Zustand, wie sowas möglich ist. Und die Problematik des Nichterkennens zieht sich durch das ganze Neue Testament als Grundproblem des Menschen. Am Kreuz betet Jesus für seine Feinde: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in diesem Vers 10 sehen wir, dass die Schöpfung Jesus Christus nicht erkannte. Es zeigt uns das Unvermögen des Menschen. Er kann nicht erkennen. Er kann es nicht. Liebe Geschwister, das ist der Zustand, in dem ein Mensch vor Gott steht, der nicht erleuchtet ist. Er kann es von sich aus nicht. Selbst wenn er es vor sich hat. Das ist schon echt Wahnsinn. Es zeigt, wie tief der Mensch gefallen ist und wie blind er ist. Und diese Aussage des Unvermögens wird nochmal gesteigert, wird noch tragischer in Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier ist nicht von der gesamten Welt die Rede, vom Kosmos, wie in dem Vers davor. Hier geht es um das erwählte Bundesvolk Israel, so verstehe ich das. Er kam in sein Eigentum. Wenn wir uns die Schriften des Alten Testamentes anschauen, wenn wir Hebräisch verstehen würden und da ein bisschen mehr Einblick hätten, dann würden wir sehen, dass Gott sich immer als der Mann des Volkes Israel präsentiert. Das ist die Frau, Israel ist die Frau und Gott der Vater ist der Ehemann. Christus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Das ist ein Äquivalent, das wir so finden, so eine Parallele. Und vieles im Alten Testament ist auch so verfasst in Form eines Ehevertrags. Die Schriften, die wir einfach nur lesen als Verse, da sieht man im Hebräischen ganz deutlich, das ist wie ein Ehevertrag aufgebaut. Und jetzt kommt dieser Mann in sein Eigentum oder auch dieser Bräutigam und diese, die er als die Seinen betrachtet, die nehmen ihn nicht auf. Es ist nicht nur so, dass sie ihn nicht erkennen, sie nehmen ihn nicht auf, sie verweigern es. Und das ist eigentlich einer der traurigsten und tragischsten Verse des Neuen Testaments. Dieser lang angekündigte und so erwartete Messias kommt zu seinem Volk und sie nehmen ihn nicht auf. Obwohl die Juden die Schriften hatten, die von seiner Person sprachen, von seinem Kommen, trotz der zahlreichen Hinweise durch verschiedene Propheten, nehmen sie ihn nicht auf. Und dieser Gedanke der Verwerfung des Messias wird im Johannesevangelium besonders betont. Ja, zum Beispiel Johannes 12. Ja? Die Juden waren ja ein privilegiertes, ein von Gott berufenes, ein gesegnetes Volk. Was für eine Geschichte haben sie erlebt? Ja, wenn man es auch jetzt einfach liest. Einfach beeindruckend, was Gott alles gewirkt hat. In Römer Kapitel 9, da lesen wir in Vers 4 und 5. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus. Also hier zählt Paulus auf, welche Segnungen sie alleine dadurch haben, dass sie zu diesem Bundesvolk gehören. Sohnschaft, Herrlichkeit, Bündnisse, Gesetzgebung, Gottesdienst, Verheißung, so eine Reihe von Segnungen, so eine Fülle. Und doch war es das Volk nicht bereit, das Licht aufzunehmen. Ein ganz tragischer Zustand. Und wenn wir in den Prophetenbüchern lesen, sehen wir auch, dass die Leviten, auch die auch unter diesem erwählten Volk, die spezielle Kaste, die nur für den Gottesdienst zuständig war, auch die verwirft der Herr. Auch die haben ein Leben fern von Gott geführt. Ihr Gottesdienst war dem Herrn nicht mehr wohlgefällig. Vielleicht wird uns klar, was für ein Schmerz hier zum Ausdruck kommt in Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Wer hat denn geglaubt? Diese Aussage sagt uns aber auch, dass trotz der vielen Prophezeiungen, nur wenige Christus annehmen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was in Vers 10 und 11 hier gesagt wird, was die Quintessenz ist. Vers 10 lesen wir von dem Unvermögen, dass der Mensch von sich aus den Messias, den Herrn Jesus, nicht erkennen kann, und zwar weltweit. Vers 11 sagt uns, dass das Volk Israel, das Bundesvolk Gottes, seinen Sohn verworfen hat. Es ist der Unwille. Und auf dieser Grundlage wird der Mensch, jeder Mensch vor Gott, schuldig gesprochen. Jeder Mensch, der von Adam abstammt, und so sind wir ja alle, verwirft Gott in seiner sündigen Natur. Und der Unwille ist das große Problem. Der Unwille kommt aus seiner sündigen Natur, die der Mensch sich selbst zuzuschreiben hat. Gott hatte ihn ja so nicht geschaffen. Und es wäre schrecklich, wenn ich hier Schluss machen müsste. Das wäre echt deprimierend. Aber es geht weiter und das ist die gute Botschaft. Und so komme ich zum Vers 12 und 13 und habe noch mal eine kleine Unterüberschrift gewählt. Gott allein schenkt Rettung und echte Veränderung in deinem Leben. Gott allein schenkt Rettung und echte Veränderung in deinem Leben. Die Verse 10 und 11 haben uns gezeigt, worin der Konflikt besteht zwischen Mensch und Gott und die Tragik des verlorenen Menschseins, diese ewige Gottesferne, aus die sich der Mensch nicht befreien kann, in der er bleibt und verharrt, wenn Gott nicht hilft. Und hier in den folgenden Versen 12 und 13 wird uns aufgezeigt und aufgedeckt, wie der Mensch mit seinem Schöpfer wieder vereint, wieder versöhnt werden kann. Und das sind wirklich herrliche Verse. Ich habe auch den Benny gebeten, dass er sie hier einblendet. Und ich möchte sie mit euch ein bisschen mehr im Detail anschauen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir haben schon gehört, die Mehrheit der Menschen lehnte Jesus ab. Die Welt erkannte ihn nicht bei seinem Kommen, das Volk lehnte ihn ab, sein Bundesvolk. Und dennoch, das Wort Gottes wirkt weiter. Auch wenn es menschlich gesehen sehr traurig und elend aussieht, weil dieses Wort eine besondere Kraft hat. Gott beginnt nun eine neue Menschheit zu schaffen und auf eine sehr geheimnisvolle Weise. Davon schreibt auch Paulus. Das Volk Israel lehnt den Messias ab. Aber dieser Umstand wird für uns Heiden zum Segen. Denn so kann jeder Mensch aus jedem Volk, nicht nur aus dem Bundesvolk, ein Kind Gottes werden, wenn es den Herrn Jesus ins Herz aufnimmt. Und so sehen wir wieder Gottes Größe, auch in diesem Zustand, auch trotz dessen, dass der Mensch im Unglauben ist, das kann Gott nicht zur Verzweiflung bringen. Nein, er schafft etwas Neues. Er kann sogar aus dem Bösen etwas Gutes hervorbringen. Und hier heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen. Diese Aussage bedeutet doch auch, dass nicht alle Menschen zum Glauben kommen. Von denen, die das Wort hören, von denen, die ihn aufnehmen. Dieser Ausdruck aufnehmen sagt uns, dass es kein Prinzip gibt, wie nach dem Motto, wir vererben etwas. Es gibt keinen vererbten Glauben, was wir einfach übernehmen von unseren Vorvätern, von unseren Eltern, sondern es ist ein Schritt, den jeder Mensch tun muss, Jesus Christus in sein Herz aufzunehmen. Was heißt denn eigentlich aufnehmen? Allen aber, die ihn aufnahmen. Es bedeutet, die Ansprüche Gottes anzuerkennen, was Gott von uns fordert, Gott zu glauben und sich ihm in Treue auszuliefern und zu ergeben. Anerkennen, was Gott möchte, Gott glauben und in Treue mit ihm leben, sich ihm ausliefern. Es reicht nicht nur, etwas für wahr zu halten, sondern es muss Wirklichkeit im Leben werden. Nochmal, aufnehmen bedeutet Gottes Ansprüche an unser Leben anzuerkennen, Gottes Wort zu glauben und sich Gott auszuliefern. Und diese Aufnahme Jesu ins Herz geschieht wieder durch den Glauben. Es ist also eine Gabe Gottes. Und aufnehmen ist auch etwas Passives. Im Griechischen heißt es lambano, etwas empfangen. Empfangen ist das passive Annehmen, was mir jemand anderes anbietet. Es ist nichts Aktives, was ich mir hole, wenn ich es will, sondern etwas, was geschenkt wird, unverdient, ohne mein eigenes Hinzutun. Allen aber, die ihn aufnahmen, ist wirklich ein Geschenk Gottes. Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das kleine Wörtchen gab, nur drei Buchstaben, sagt uns noch einmal, dass wir es alleine der Gnade Gottes verdanken, dass wir das Geschenk der Errettung überhaupt annehmen können. Wir empfangen etwas von Gott. Wir können es nicht einfordern. Ja? Es ist der Ausdruck der freien Gnade Gottes. Gott gibt, weil er möchte und nicht, weil wir es verdient hätten. Er gibt uns Anrecht. Anrecht könnte man auch übersetzen auch mit Vollmacht oder auch Gewalt. Die Wiedergeborenen werden zu Kindern Gottes. Sie waren es nicht von Geburt an. Und man bekommt dieses Anrecht vom Vater ohne Verdienste, ohne Ansprüche. Aus jeder Nation ist das möglich. Kind Gottes werden, heißt es hier. Er gibt uns Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Als Kind Gottes wird man in die Familie Gottes aufgenommen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und dann haben wir hier den klaren Bezug zu Ostern, was das bedeutet. Du hattest gefragt, Conny, was die Auferstehung bedeutet. Die Kindschaft, die Sohnschaft ist ohne Auferstehung nicht möglich. Wer ist wirklich ein Stellvertreter, der für uns ans Kreuz gegangen ist, Jesus Christus? Nur deswegen, weil er gestorben und auferstanden ist. Die Gotteskindschaft wird also auf eine ganz andere Art und Weise erworben, als die, die wir kennen, ja, wenn wir etwas vererben auf natürliche Weise, ja, von unseren Eltern, ein Haus oder sonst was. Das ist bei der Gotteskindschaft nicht so. Und es läuft so ab, dass wir den Herrn Jesus aufnehmen, wir empfangen diese Vollmacht und werden zu Kindern Gottes. Und wenn Gott in uns dieses neue Leben zeugt, dann legt er seine göttliche Natur in uns hinein. Und auch wie wir auch schon heute gehört haben, auch wenn unser, in 1. Korinther 15, wenn auch unser Leib verfällt, ne, so ist auch unser innerer Mensch, trotzdem wird er immer wieder erneuert. Welche Konsequenz hat dieser neue Status eigentlich, den wir vor Gott haben und in dem wir leben? Ist auch ein schöner Vers, den wir finden in Johannes 20. Vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, was da eigentlich gesagt wird. Johannes 20, Vers 17. Nach der Auferstehung spricht Jesus so: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und das ist die Auswirkung dieser Kindschaft. Zum ersten Mal redet hier Gott, der Vater, von seinem Vater nicht als seinem exklusiven Vater, sondern dass wir einen gemeinsamen Vater haben. Und er ist der Vater aller Gläubigen. Das ist eine der Segnungen, die wir empfangen. Und diese Gotteskindschaft bringt noch viel, viel mehr mit sich. Es bringt uns Würde. Es stellt unsere Würde her, die wir verloren hatten durch die Sünde. Wir werden Erben. Wir bekommen Zugang zu geistlichen Segnungen. Wir dürfen zu Gott, dem Vater, aber sagen, wie uns der folgende Vers bestätigt. Galater 4, die Verse 5 bis 7. Oder ich lese nur von 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der ruft: Aber, lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das ist ein großartiger Vers. Weil ihr nun Kinder seid, ja, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Wir sind nicht mehr Knechte, wir sind Kinder und damit auch Erben. Das ist wirklich das Evangelium. Wir sind Losgekaufte, wir sind Befreite, wir sind Kinder Gottes. Wir haben den Geist Gottes, wir sind Erben. Ich komme zum nächsten Punkt der Anwendung. Danke Gott für die Gnade, die du ohne Verdienst empfangen darfst und empfangen hast. Danke Gott für die zahlreichen Segnungen, die du täglich erleben darfst. Ich habe es schon aufgezählt. Bei weitem nicht alles. Die Würde, die wir bekommen haben, die Erbschaft, die geistlichen Segnungen, dass wir Gott als Vater nennen dürfen. Es ist wirklich, ich glaube, uns wird langsam, oder das wusstet ihr auch schon vorher, aber es ist uns immer wieder neu, wertvoll und wichtig, was für ein Ehrentitel das ist, Kind Gottes zu sein. Es ist nicht nur einfach so ein Wort, bist du ein Kind Gottes. Damit ist sehr viel verbunden. Das ist wirklich ein etwas höher gestelltes, ein Privileg. Denen, die an seinen Namen glauben. Glauben heißt, dass der Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der Erlöser und Vermittler ewigen Lebens. Und ich möchte das auch bestätigen, was Benny gelesen hatte, mit 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit, und auch für die Gemeinde weiterhin, damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Es ist nicht nur etwas, was wichtig ist, wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn Gott unser Herz erleuchtet, sondern das müssen wir auch immer wieder bestätigt bekommen. Deswegen, ja, es gibt Christen, die feiern Ostern nicht. Die fangen dann an, ja, da gibt es heidnische Traditionen und so weiter, ja. Aber ich denke, wir verstehen alle, mit Ostern meinen wir das Auferstehungsfest. Und wir feiern das nicht wegen den Eiern, die unsere Kinder vielleicht irgendwo sammeln oder sehen. Darum geht's ja gar nicht. Sondern, dass wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, was der Herr für uns getan hat. Für uns sind nicht diese Bräuche wichtig, sondern das, was dahinter steht. Ja? Damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich komme zum letzten Vers. Dieser letzte Vers für den heutigen Abschnitt erklärt uns, dass die Wiedergeburt göttliches Wirken ist und nicht menschlichen Regeln folgt. Hier wird nochmal ausgeschlossen, nochmal klargestellt. Hier heißt es zum einen, die nicht aus dem Blut geboren sind. Ja, wenn ich das jetzt anknüpfe, was heißt das? Die Gotteskindschaft ist unabhängig davon, welche Eltern wir haben oder welche Abstammung wir haben. Wir alle stammen ja von Adam ab, das wissen wir. Und doch kommen wir zum Teil aus ganz unterschiedlichen Nationen. Oder vielleicht sind wir auch gemischt. Vielleicht wissen wir es sogar gar nicht, dass wir gemischt sind. Wer weiß denn mehr von euch als 2, 3 Generationen? Deswegen gibt es immer wieder Überraschungen, wenn jemand einen DNA-Test machen lässt. Manchmal gibt es auch negative Überraschungen, wenn man feststellt, dass es nicht die richtigen Eltern sind. Ja? Das spielt für Gott keine Rolle. Und das ist echt herrlich. Die Abstammung spielt bei Gott für das ewige Leben überhaupt keine Rolle. Null. Ob du aus einem adligen Geschlecht bist oder ein ganz einfacher Mensch. Das ist eine ganz klare Absage an die Juden, die sich als etwas Privilegiertes sahen und zum Beispiel die Samariter verachtet haben, dieses Mischvolk. Es ist eine klare Absage an jegliches Vertrauen, dass ich irgendwie was dazu beitragen könnte zur Errettung. Es ist eine Absage an Christen, die sagen, meine Eltern waren schon immer gute Christen, das wird schon klappen mit dem Himmel. Oder mein Vater war Pfarrer oder so. Oder mein Großvater hat viel gespendet. All diese Dinge spielen keine Rolle, sind für die Gotteskindschaft unerheblich. Und ähnlich ist auch der Begriff zu verstehen, noch aus dem Willen des Fleisches. Fleisch umfasst viel mehr als nur unsere Eltern. Es meint die gesamte menschliche Welt, unsere physische Existenz. Man wird nicht Kind Gottes durch das Wollen und Streben des eigenen Fleisches. Das bedeutet, der eigene Willensentschluss, dass ich etwas will, ist unbedeutend und nichtig. Das wird uns in Römer, in Jakobus ausdrücklich bestätigt. Wille des Fleisches oder Willen des Mannes steht für jegliche menschliche Anstrengung oder für ein menschliches Werk, um das Heil zu erreichen. Ja, du kannst Wale retten, noch und nöcher, ne? Flüchtlinge aus dem Mittelmeer fischen, bis das Schiff untergeht. Bei der Tafel ehrenamtlich tätig sein. Ja, du kannst Menschen mit Lebensmitteln versorgen und so viele Ehrenämter übernehmen, wie du nur willst. Dieser eigene Impuls, diese eigene Anstrengung trägt nichts zur Errettung bei. Aber die Errettung ist wirklich nicht aufgrund von Werken, auf das niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 9. Damit wird durch diesen Ausschluss nochmal klar gesagt, jegliche eigene Anstrengung, jeglicher Ansatz von Selbsterlösung, der ist nichtig. Könnt ihr vergessen. Das ist so vielleicht auf unser Normaldeutsch. Ja, das funktioniert nicht. Noch aus dem Willen des Mannes. Auch Beschneidung oder irgendwelche Sakramente spielen bei Gott keine Rolle. Alle diese Eingrenzungen, die wir hier sehen, sagen uns, dass die Gotteskindschaft auf natürlichem, auf menschlichem Wege nicht zu erreichen ist. Wir haben heute schon gelesen, 1. Korinther 15, Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, sondern die aus Gott geboren sind. Man könnte auch aus dem Griechischen übersetzen mit, sondern die, die aus Gott gezeugt sind, die von Gott gezeugt sind. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Da muss etwas von Gott aktiv getan werden. Er muss Leben schenken. Das Kind Gottes wird also durch Gottes Willensentschluss, nicht durch Willensentschluss, nicht durch menschliches Wollen gezeugt, das Kind. Und das heißt deswegen in Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit. Und hier kommt wieder der Glaube zum Tragen. Wir hören das Wort, wir nehmen es auf. Aber Gott wollte es. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Und es stellt uns eine besondere Demut, wenn wir Johannes 5, 21 lesen. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Welche er will. Ich habe das auch erlebt in meinem Leben, das muss ich wirklich persönlich bezeugen. Ich hatte schon dieses Sehnen, Gott zu begegnen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, kannte die Schriften von Kindheit auf. Mein Großvater ist gläubig, meine Großeltern waren gläubig. Zwar nicht immer gewesen, aber als ich, so wie ich sie kannte, waren sie schon Christen. Meine Eltern waren gläubig. Wir haben das Wort Gottes gelesen. Und doch war ich trotzdem innerlich tot. Ich habe es rational verstanden, dass mir was fehlt, aber innerlich konnte ich mir selbst nicht helfen. Und dann bin ich echt, ich habe auch wirklich die Gelegenheit gesucht. Ich wollte, bin zu Veranstaltungen gegangen, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo das Evangelium gepredigt wird, wollte mich bekehren. Aber es ist nichts passiert. Nichts passiert. Bis Gott mir klargemacht hat, bei einem ganz anderen Ereignis, wo ich gar nicht, ich bin zu diesem Gottesdienst gar nicht hingegangen, um wiedergeboren zu werden. Und hat Gott es selbst gewirkt. Es war an einem Pfingstmontag. Hat mir Gott nochmal klar die Prioritäten gezeigt. Ich bin es, der es wirkt. Nicht du. Du kannst dazu nichts beitragen. Du kannst es noch nicht mal wollen. Der Vater macht lebendig, welche er will. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und Gott macht uns in diesem Prozess aus einem Geschöpf zu einem Kind Gottes. Aus einem Geschöpf ein Gotteskind. Ja, diese allgemeine Gnade erlebt das Geschöpf auf dieser Erde. Die Wiedergeburt ist was ganz anderes und er macht aus Fremden Vertraute. Aus Feinden werden Geliebte. Ja, das ist schon großartig, was wir hier lesen. Was ist also ein Kind Gottes, um es zusammenzufassen? Es ist ein erlöster Mensch, der durch Jesus Vergebung der Sünden bekommt und der durch den Heiligen Geist ein erneuertes Leben führt und zur Familie Gottes, des Vaters, gehört. Ich möchte jetzt kurz noch zusammenfassen, was wir an Anwendungen aus diesem Text entnehmen können. Sicherlich waren das nicht alle, das waren die, die ich so gesehen habe. Gott sendet Johannes den Täufer als den Zeugen des ewigen Lichts. Gott lässt uns also nicht allein mit unserem Problem. Er lässt die Botschaft verkünden. Gott sendet auch dich als Zeugen in diese Welt. Lass das Evangelium in deiner Umgebung strahlen. Fürchte dich nicht, Zeugnis zu geben. Es ist deine Bestimmung. So wie bei Johannes. Es war vorherbestimmt. Es ist auch deine Aufgabe in dieser Welt, nicht in Selbstgefälligkeit ein angenehmes, entspanntes Leben zu führen, sondern nicht zu vergessen, was deine Bestimmung ist. Danke auch Gott, dass Gott deinen Verstand erleuchtet hat. Danke Gott dafür, dass er dir diese Gnade geschenkt hat, die du ohne Verdienst empfangen hast. Danke Gott für die täglichen, zahlreichen Segnungen, die du durch die Gotteskindschaft in deinem Leben erlebst. Danke Gott für sein mächtiges Wirken in deinem Leben durch den Heiligen Geist und sein Wort. Wir haben heute deutlich gelesen, dass das Wirken allein durch Gottes Wort kommt, dass echte Veränderung nach seinem Willen durch dieses Wort bewirkt wird. Und das ist auch nur möglich, weil Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, dass überhaupt diese Verbindung möglich ist zu uns, dass er Frieden gemacht hat zwischen uns und dem Vater. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern allein aus Gott geboren sind. Und wenn das nicht eine frohe Osterbotschaft ist, was dann? Amen.